Hallo und herzlich willkommen zum Public Interest Podcast, dem Podcast des Prototype Funds, wo wir Technologien für das Gemeinwohl fördern.
Genau, ich bin Patricia und mit mir spricht
Paul.
Und Paul und ich sprechen heute in einer weiteren Folge dieser Staffel zum Thema Open Source und Barrierefreiheit mit Giancarlo. Giancarlo ist Gründungsmitglied der neurodiversen Gemeinschaft und während wir bisher in den anderen Folgen ja auch viel über Barrierefreiheit in Bezug auf beispielsweise körperliche Beeinträchtigung gesprochen haben, geht es dann diesmal um Barrierefreiheit und Neurodiversität. Und dazu haben wir einige Fragen mitgebracht und sind gespannt, was Giancarlo uns alles dazu berichten kann.
Genau. Giancarlo, möchtest du dich auch kurz vorstellen, oder?
Nein, klar. ich heiße Giancarlo Sandoval, ich komme aus Peru, ich wohne in Berlin seit Anfang 2020 und ich bin Gründungsmitglied der Neurodiversen Gemeinschaft und arbeite auch bei Special Circumstances, eine internationale Cybersecurity-Firma und ja, mache zahlreiche Sachen, die ich hier nicht erwähnen kann.
Muss auch nicht.
Ja, vielleicht als Einstieg würden wir erstmal fragen, was bedeutet denn Neurodivergenz?
Das ist eine interessante Frage, weil viele Menschen schon eine Idee von Neurodivergenz haben, die vielleicht ein bisschen falsch ist. Also Neurodivergenz, man muss darüber sprechen in Bezug auf Neurodiversität. Und Neurodiversität bedeutet die unterschiedliche Arten von Gehirnen, die wir in dieser Welt haben, die unendliche Variationen, kognitiven, die wir haben als Spezien. Und Neurodiversität, also bedeutet, dass es unterschiedliche Art von Gehirnen gibt, aber auch, dass es so etwas wie eine Mehrheit gibt. Mhm. Und diese Mehrheit wird als normal angesehen. Also so quasi die Norm. Und wenn es Abweichungen gibt, also mit Anführungszeichen, weil Abweichung vielleicht etwas Negatives konnotiert, nennt man das Neurodivergenz. Mhm. Neurodiversität, also Neurodiversität ist eine Eigenschaft von Gruppen, ist nicht, also ich kann nicht sagen, ich bin neurodivers, sondern ich bin neurodivergent oder neurotypisch. Neurodivergenz ist ein Begriff, die seit Jahren nicht nur im medizinischen Establishment gefordert wird, sondern auch bei politischen Bewegungen, der neurodiverse Bewegung, die ja etwas wie eine politische Position für neurodivergente Menschen vertreten will.
Das heißt, nur als kurze Nachfrage, Neurodivergenz bezeichnet die Abweichung von der Norm, in Anführungszeichen, und Neurodiversität ist quasi eine Beschreibung von Gruppen zum Beispiel, so wie in also quasi, wenn ich sage, ich habe ein diverses Team, dann heißt das, dass dort nicht nur Leute von einem Neurotyp sind, sondern ganz viele verschiedene.
Ganz genau. Wir sind in diesem Raum neurodivers zum Beispiel, weil wir ja unterschiedliche, also ich kenne euch nicht, aber ich bin doch neurodivergent und vielleicht alle anderen in diesem Raum neurotypisch sind, dann sind wir neurodivers quasi.
Okay.
Ja.
Und was genau macht euer Verein? Also was sind eure Pläne?
wir haben uns gegründet letztes Jahr zusammen mit Katharina und Johanna. Und eigentlich hatten wir die Idee, sowas wie eine Advocacy-Gruppe aufzubauen. Und das hat sehr gut geklappt. Also für die ersten 3 Monate haben wir schon recht viel gearbeitet an dem Verein, also was wir wollten, wie wir aufgebaut werden, was so unsere Funktionen, unsere Pläne in der Zukunft sind. Und wie sich das entwickelt hat, ist, wir fördern gerade, also ein Unterstützungsnetzwerk quasi in Berlin. In Berlin, weil wir hier wohnen, aber insgesamt in Deutschland haben wir ja auch Pläne, irgendwas in Deutschland zu machen, deutschlandweit. Aber wir haben hauptsächlich eine Telegram-Gruppe, die jetzt mit 65 Mitgliedern bevölkert ist. Und wir reden über unsere alltäglichen Probleme. Wir kriegen Unterstützung von anderen Menschen und ja, beschweren uns ganz viel.
Richtig so.
Versuchen Verbindungen aufzubauen hier in Berlin. Und ja, das hauptsächlich. Also als so als Webseite kriegen wir viele Anfragen zu, keine Ahnung, Büchern, zu Posts, zu unserer Meinung, zu bestimmten Themen. Aber wir haben auch eine richtig gute Instagram-Präsenz, dank Johanna. Und da posten wir auch Beiträge zu unseren Themen und so. Ich schreibe ganz viel und ich möchte ja auch weiterhin schreiben. Und ja, die neurodiverse Gemeinschaft hilft mir dabei, also ein paar Beschwerden auszudrucken, würde ich sagen.
Etwas, wo ihr ja auf jeden Fall schon Erfolg hattet oder was sich geändert hat in den letzten Jahren, ist die Stigmatisierung, oder? Also ich sag mal, während früher in normal und nicht normal, Anführungszeichen, oder gar Schlimmeres irgendwie unterteilt wurde, ist es ja jetzt schon anders. Also jetzt wird eher unterschieden, okay, die Person hat ADHS oder das ist eine Autistin oder natürlich die Person ist normal. Und trotzdem ist ja oft die Rede noch von sogenannten psychischen Krankheiten, schon wieder Anführungszeichen. Hilft euch so eine Klassifizierung, also weil es auch so eine gewisse Visibilität herstellt, oder sind es einfach neue Schubladen, in die eingeteilt und dann im Endeffekt doch ausgegrenzt wird?
Beide. Beide, weil das medizinische Establishment gerne diese Schublade mag und aus medizinischen Gründen auch, also aus, weil wir halt Medikamente brauchen oder die Medikamente geschaffen würden, um diese, ja, um uns zu ein bisschen zu, nicht heilen, aber uns zu betauben zum Teil und auch zu, also zu helfen auch. Aber ja, das medizinische Establishment ist irgendwas, das, naja, bekämpft, aber vielleicht, also es ist schwer, mit denen klarzukommen, also schwer mit dem umzugehen. Ich glaube, dass, also wir haben ja in der Gruppe zum Beispiel ganz viele Menschen, die diagnostiziert werden und dadurch durch diese Diagnose Hilfe finden können, also Therapieplätze und auch Gesellschaft. Aber es gibt ja auch eine Anzahl von Menschen, die ja nicht diagnostiziert werden.
Weil sie quasi in keine Schublade reinpassen.
Genau, und auch, weil sie ja die Diagnose nicht bekommen. Mhm. Und wegen zu lange Wartezeiten und so oder fehlende Therapieplätze und so. Und ja, also das ist eine von Kapitalismus angetriebene Normalität, die uns ein bisschen abschließt. Und das, ja, also die uns die Möglichkeit nicht gibt, eine eigene Identität zu schaffen. Und deswegen ist das Internet schon wichtig, weil dadurch haben wir herausgefunden, wer oder was wir, wer wir sind oder was wir haben quasi. Und das gibt uns Identifizierungsmöglichkeiten.
Über diese Diagnosen hinaus.
Genau. Und manchmal, also sowohl diagnostizierte Menschen als auch nicht diagnostizierte Menschen stehen kritisch gegenüber dem medizinischen Establishment, weil, also, was für Medikamente da gebraucht werden, was für Therapie, Verhaltenstherapie, normale Psychotherapie, Psychoanalyse und so weiter, ob das hilft. Und hier in Deutschland gibt es ja auch Probleme mit es gibt viele Menschen, also Psychologen, Therapeutinnen, die sich mit Neurodivergenz gar nicht auskennen und besorgniserregend.
Und gleichzeitig liegt das ja bestimmt auch daran, dass das Thema noch sehr neu ist und in der Ausbildung wahrscheinlich noch gar nicht so richtig vorkommt oder vorgekommen ist. Mhm. Und trotzdem ist das Thema ja irgendwie schon sehr präsent. Also auf Instagram zum Beispiel kriegt man das ja schon mit. Würdest du sagen, soziale Medien helfen euch, weil es dort Räume gibt, sich auszutauschen, voneinander zu lernen? Aber natürlich auch irgendwie gemeinsame Beschwerden zu formulieren?
Das ist interessant. Ich glaube, viele von uns haben also im Internet einen Ort gefunden, wo wir uns ausdrücken können. Also ich habe alles im Internet gelernt, durch Internet und Fernseher. ohne sie hätte ich nie nix. Also es ist, hätte ich nie über, keine Ahnung, emotionelle Reaktionen erfahren oder sowas. Durchs Internet habe ich viele Menschen kennengelernt, im Foren, und also Usenet damals, Tumblr, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Habe ich viele Menschen kennengelernt, die ja mir geholfen haben, die mir mich Unterstützung angeboten haben. Und die neurodiverse Gemeinschaft ist nicht anders. Also für uns war es selbstverständlich, dass wir Instagram und so soziale Medien benutzen würden, weil, also so habe ich eigentlich auch Johanna kennengelernt und andere Menschen, und es baut sich eine bestimmte Art von Gemeinschaft auf. Man kennt ja nicht nur Gruppen, sondern auch InfluencerInnen, die auch neurodivergent sind. Und ja, also online zu sein hat uns sehr viel beigebracht, würde ich sagen, und uns viel geholfen.
Genau, jetzt hast du ja schon ein bisschen erklärt, was Neurodiversität und Neurodivergenz bedeutet. Und so wie ich es verstehe, kann man vielleicht gar nicht so viele allgemeine Aussagen dazu treffen, weil es einfach sehr divers ist. Aber vielleicht kannst du sagen, ob es trotzdem vielleicht so zusammenfassende Merkmale gibt, wenn man irgendwie sich anschaut, wie neurodivergente Menschen so sozusagen so die Welt erleben und vielleicht davon ausgehend auch die digitale Welt.
Ja, es ist mega schwierig, weil wenn ich irgendwas sage, dass eine Person nicht trifft, dann ja. stell ich blöd da. Aber ja, also so allgemein könnte ich ja als neurowissenschaftlicher Perspektive vielleicht würde ich sagen, dass neurodivergente Menschen nehmen die Welt anders wahr. Also Probleme in Anführungszeichen, weil es die ja gar keine Probleme sind, aber als Probleme wahrgenommen werden, kommen mit der Verarbeitung von Inputs, von Eingaben. Und ja, das ist ein sehr schwieriges Problem, nicht nur in der Informatik, sondern auch bei Menschen. Und ich glaube, das verbindet uns alle, und dass wir als nicht normal angesehen werden. Also ich zum Beispiel, in meinem Fall bin ich Autistin und habe Probleme mit bestimmten Geräuschen. Und manchmal ertrage ich diese Welt nicht, weil ich diese Geräusche so störend finde. Aber ich habe auch eine coole Technik gefunden, und das sind zwar geräuschunterdrückende Kopfhörer. Die benutze ich seit, also ich will keine Werbung für Marke machen, aber benutze ich seit 2017. Als ich ein bisschen Geld bekommen habe, weil die arschteuer sind.
Ja.
Aber als ich in London lebte, und wenn man in London ist, in den Tube, in Subway, sind die Geräusche sehr, sehr bedrückend. Sind zu viel.
Ja.
Und durch die Jahre hat sich das entwickelt, dass ich einfach, also in öffentlichen Verkehrsmitteln benutze ich diese Kopfhörer und ich helfe mir. Aber ich weiß schon, dass das nicht der Fall für andere Menschen ist, zum Beispiel mit ADHS oder Hyperaktivität oder so. Die wollen ein bisschen Inputs. Da habe ich eine kleine Anekdote vielleicht. Anfang des Jahres ging ich zu Autism and Cinema Conference in London. Und ich war skeptisch, weil ich diese Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen habe. Und ich war bei einem unbekannten Ort und ich kannte niemanden. Und was mir sehr geholfen hat, ist, dass, also ich hatte so Vorträge. Und nach jedem Vortrag gibt es üblicherweise also Klatschen. Klatschen stört mich ein bisschen, aber was sie sich ausgedacht haben, ist ein System, wo dieses Klatschen verboten war. Und stattdessen gab es so, also man konnte die Hände hochheben und sie offen und schließen.
Ah ja.
Um zu signalisieren, dass einem der Vortrag gefallen hat. Und wir haben Wir haben dieses System auf Instagram gepostet und die Reaktionen waren sehr gemischt.
Ja.
Einige Menschen gefallen das System, andere sagten, das würde mich krass stören, weil ich diese Inputs, diese Eingaben, dieses Klatschen brauche und mich, also mich gut, mit mich wohl in den Ort zu fühlen. Und ja, also das ist so, wenn ich eine neurodivergente Person kennenlerne, frage ich hauptsächlich, also was sind so deine, nicht Probleme, aber Empfindlichkeiten, was ist mit der Verarbeitung von Daten, die in dieser Welt zu sehen sind oder zu empfinden sind.
Mhm.
Und das sind, ja, das sind alle krass anders.
Mir fällt gerade so ein Beispiel ein aus der analogen Welt und Barrieren für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Und zwar das klassische Problem in Anführungszeichen ist zum Beispiel, dass Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, gerne abgesenkte Bordsteine überall hätten, weil es natürlich einfacher ist, über einen abgesenkten flachen Bordstein auf die Straße zu kommen. Und gleichzeitig ist es für Menschen mit Seheinschränkungen, die zum Beispiel mit einem Stock laufen müssen, total kompliziert, wenn der Bordstein flach ist, weil sie dann halt nicht checken, dass dort der Bürgersteig zu Ende ist und dann die Straße anfängt. Und es gibt dann quasi, deswegen gibt es diese weißen Streifen, also diese neueren Bordsteine, die quasi so sowohl flach sind, aber auch so für die Stöcke so ein Hindernis darstellen, dass quasi das für beide möglich ist. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es solche Lösungen auch höchstwahrscheinlich für neurodiverse oder divergente Menschen gibt, dass quasi eigentlich, so wie zum Beispiel dieses Klatschen, dass das ja was ist, wo man denken würde, okay, sowohl die eine Person sagt, ich brauche das Klatschen, die andere Person sagt, mich stört das total. Also da frage ich mich, gibt es da auch Lösungen für?
Also für dieses Klatschen vielleicht, also ja auch nicht, aber für andere Sachen schon. Also insgesamt, was ich sagen würde zu neurodiversen Personen und deren Bedürfnisse, ist, dass sie sehr auf Customizability stehen. Mhm. Also die Möglichkeit oder die Chance zu haben, irgendwas so zu personalisieren, damit es nutzbar für sie ist. Und das kommt zum Beispiel, also in Software zum Beispiel, ich kenne ja ganz viele KackerInnen und ProgrammiererInnen, die, keine Ahnung, sowas wie Arch Linux benutzen, weil wenn man, also vorausgesetzt, dass man schon die Basics von Linux kennt, ist das sehr einfach zu personalisieren, weil also man hat ja schon viele Möglichkeiten und das empfinden sie als angenehm.
Mhm.
Aber sogar da gibt es Unterschiede. Es gibt auch ProgrammiererInnen, die gar nichts mit Linux anfangen können und die brauchen Apple-Stuff. Und
wo alles voreingestellt ist und aber gut voreingestellt ist, meistens.
Ja, meistens. Aber ja, also meistens hat man auch diese Software, wie sagt man das? Softwareüberlastung.
Ah.
Softwareüberlastung. Wenn man ganz viele Apps hat und man weiß nicht, wohin mit diesen Sachen, also in den Handys und bei Laptops auch, also Microsoft, what the hell? Aber mit Handys, also ich kenne ein paar Menschen, die 6 Monate oder 7 Monate gebraucht haben, um alle diese Software-Bloat wegzuwischen von Handys. Und ja, also sowas brauchen wir nicht, aber wir brauchen Personalisierung, also die Möglichkeit, personalisieren zu können.
Das heißt, im besten Fall würde man ein Betriebssystem bekommen, wo kaum Software vorinstalliert ist, aber man alles Mögliche anpassen kann, wenn man das möchte, aber ja, nicht muss.
Genau. Und so geht's auch mit Webseiten zum Beispiel. Mhm. Also es gibt Standards, die regeln, wie zugänglich Webseiten theoretisch sein können, aber ja, diese Regel folgt kein Mensch.
Kannst du ein Beispiel dafür nennen?
Ja, klar. Also Saturn, Medienmarkt, Amazon, also alle Webseiten eigentlich. Aber das Problem ist, dass man so bombardiert mit Bildern, mit Audio, mit Sachen, die links nach rechts gehen und ich weiß nicht wohin. Und diese Art von Webseiten, also die bedienen ja also diese Aufmerksamkeitsökonomie, die wir haben. Und das ist ja ein Problem, sogar für ADHS, also besonders für ADHS-Menschen oder Menschen mit irgendwas, die irgendwas mit Aufmerksamkeit, Probleme mit Aufmerksamkeit haben. Aber auch für mich, dass ich mich so überfordert fühle bei diesen Webseiten. Und es gibt ja Chrome-Plugins, Firefox-Plugins, die man benutzen kann, um ja, die Webseite ein bisschen zu simplifizieren. Aber die sind ja nicht der Standard und die sind ja nicht, also manchmal sind sie, werden sie von Firefox oder Chrome-Plugin Bibliothek weggelöscht, weil ja, also Probleme gibt es. Und krasses Problem. Das krasses Problem im Webdesign, UX-Design ist, ja, also es ist unglaublich, was mit dem Internet passiert ist, mit seit die Tage von Usenet oder wo man diese also einfache Benutzeroberfläche hatte. Jetzt haben wir schon viel. Dann ist es zu viel.
Aber diese Barrierefreiheitsstandards, die du gerade erwähnt hast fürs Web, genau, es klang ja jetzt so, als wären die eben speziell für neurodiverse oder neurodivergente Menschen angedacht. Und weißt du, ob die in diesen, also weil es gibt ja eben auch diese verpflichtenden Standards, beispielsweise für Webseiten, die öffentliches, also die von öffentlichen Verwaltungen und so weiter kommen. Wir haben jetzt vor kurzem auch unsere Website beispielsweise überarbeitet und versucht, so weit wie es geht, barrierefrei zu machen und haben uns da ja auch an so Barrierefreiheitsstandards abgearbeitet sozusagen. Und ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, ob es da auch um Barrierefreiheit für neurodivergente Menschen ging oder ob das, sage ich mal, eher so die klassischen Barrierefreiheitsthemen waren. Sind die, weißt du, ob die da mit drin sind in diesem Standard?
Dieser Standard ist, also genau, um das genau zu sagen, sind W3C-Richtlinien für Zugänglichkeit, die AAA. Ja. Aber nein, also ich habe mir das durchgelesen und es ist recht, wie sollte man sagen, also generell.
Ja.
Also es sollte keine so viele Bilder geben, aber was ist die genaue Anzahl von Bildern und so. Okay. Die sind nicht so genau, würde ich sagen, für neurodivergente Menschen. Aber insgesamt, sogar wenn eine Webseite mir sagt, dass sie barrierefrei ist, ja, es ist nicht, es gibt keine allgemein gültige Lösung dafür. Man muss immer auf das Publikum beachten, sowieso. Aber ja, es ist recht kompliziert. Ich würde das zum Beispiel nicht machen. Also bei unserer Webseite konnten wir ein neurodivergentes Publikum fragen, was sie davon halten, zum Beispiel. Und das ist so der Schlüssel zu diesem ganzen Problem. Ein bisschen. Also alles fordert einen über uns, mit uns Ansatz quasi. Also dass man uns integriert in diesen Lösungen. In Human-Computer-Interaction nennt man das also Co-Creating und so. Aber ja, es ist, ich weiß, es ist nicht so weit verbreitet, würde ich sagen. Also man sagt gerne Sachen über uns, ohne unsere Genehmigung oder ohne unsere Beteiligung manchmal, ja.
Und gibt es Sachen, die man also zum Beispiel, wenn unsere Projekte Software entwickeln oder Webseiten bauen, gibt es Möglichkeiten, euch einzubinden? Oder also was würdest du sagen, braucht ihr damit es gut klappen kann? Weil genau, sonst kommt es ja oft zu diesem, wir bauen irgendwas, wovon wir denken, das wird schon ungefähr passen, aber.
Ich glaube schon, es gibt ja schon recht viele neurodivergente Menschen im Netz. Und ich würde sagen, also sogar da könnte man ein Zielpublikum-Aufteilung quasi machen. Es gibt ja Menschen, also ältere Menschen mit Autismus oder die neurodivergent sind, die eine Diagnose recht alt bekommen haben. Und die, also diese Menschen werden nicht gefragt, was sie wollen, was sie können, was sie dürfen. Diese Vielfalt, die wir haben, kommen manchmal nicht so Ansatz, weil wir ja nicht gefragt werden. Und man hat das Problem auch, dass man sich sehr viel auf Kinder und Jugendliche fokussiert, weil die ja Probleme haben und wir können vielleicht das wegtherapieren oder fixen oder was auch immer, was ja unglaublich schlecht ist. Aber ja, es gibt sehr unterschiedliche, also von unterschiedlichen Alter und so, Menschen im Netz, in Instagram, also in Google kann man auch finden. Habt ihr uns gefunden.
Ja.
das stimmt. Es ist nicht, als ob wir uns verstecken würden von der ganzen Welt. Es ist nur, dass diese Welt uns nicht fragt, was wir davon halten. Also Software-Gruppen, Teams und Entwicklerinnen und so, also die wissen ja schon, also in der Informatik war ich selten in einem Raum, in Chaos Computer Congress oder in Belgien oder in den USA und hier in Deutschland, also in einem Raum mit IT-Nerds und so, der keine neurodivergente Person hatte. Ohne Diagnose, mit Diagnose, keine Ahnung, aber da waren ja ganz schon viele Menschen und es ist möglich auch, dass in Software-Teams und so, ja, dort irgendwo eine neurodivergente Person versteckt.
Ja, aber ich habe manchmal, also du hast ja auch schon Instagram erwähnt, was ich beispielsweise auch nutze und wo ich auch den Eindruck habe, dass es vor allem jetzt auch so in den letzten Jahren da, wie du schon sagst, beispielsweise InfluencerInnen gibt, die irgendwie auf das Thema hinweisen, weil sie beispielsweise davon auch betroffen sind und so weiter. Und also ich habe so das Gefühl, als ich selbst ein Kind war, also ich bin jetzt auch schon nicht mehr ganz jung, aber als ich ein Kind war, gab es so super wenig, super wenig Diskurs über so Neurodivergenz. So jetzt vor, keine Ahnung, 25 Jahren oder so. Und dass das jetzt schon viel, viel mehr geworden ist. Und also ist so dein Eindruck, dass es vielleicht jetzt auch einfach dadurch, dass man mittlerweile ein bisschen mehr darüber weiß, wie du sagst, dass es jetzt auch viel einfacher ist, sich darüber zu informieren, beispielsweise halt über Instagram und weiß nicht, andere Plattformen, dass es da jetzt vielleicht auch zu so einer Art, sag ich mal, Generationenwechsel kommen könnte, auch so beispielsweise in der Softwareentwicklung, aber auch überall anders, dass es jetzt einfach, sag ich mal, natürlicherweise Neurodivergenz vielleicht mehr mitgedacht wird als vor 20 Jahren oder so?
Ich glaube schon, aber das hat sich einiges geändert in Theorie und Praxis und auch mit dem Internet haben viele Menschen herausgefunden, also auch Orten, wo die darüber auch sprechen können. Und in der Disability Rights Bewegung in den USA und weltweit hat man auch dadurch oder deswegen Begriffe geschaffen. Und diese Begriffe helfen bei der Praxis und umgekehrt. Der Begriff von Neurodiversität ist in diesen Jahren auch entstanden, also Anfang 2000 Jahre. Und dann kam der Begriff von Neurodivergenz und dann kamen ganz viele Begriffe, nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Forschung. Ein Begriff, den ich gerne benutze, ist den von Rémi Gergaud. Sie ist eine Forscherin zu Thema Neurodivergenz und hat den Begriff Neuroqueer mitgeprägt. Und das ist sowas wie eine Mischung von konkret aus neurodivergente Praxis und queer Praxis zum Beispiel. Und das ist im englischsprachigen Raum. Und ich glaube, durch das Internet, soziale Medien und so, haben wir uns gefunden, haben wir Menschen mit unseren Special Interests auch gefunden. Und in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren, konnte man sagen, von Tumblr bis Discord, Usenet, andere Foren und so weiter und so fort, gab es auch eine große eine große Veränderung, was Subkulturen oder nischige Kulturen angeht.
Mhm.
Es geht nicht nur um Neurodivergenz, aber durch Special Interest, sei es Music oder Videos oder Filme machen oder was auch immer, hat man auch andere obsessive Menschen oder komische Menschen gefunden. Und jetzt können wir öffentlich darüber sprechen.
Mhm.
Das war gar nicht der Fall. Und jetzt gibt es ja auch extrovertierte, neurodivergente Menschen.
Mhm.
Ich bin ja ein bisschen introvertiert, aber extrovertierte, neurodivergente Menschen
soll es auch geben.
Soll es auch geben und bewegen Sachen vorwärts, würde ich sagen. Es hat mich sehr gefreut, im Pride zu sehen, wie es gab zwei neurodivergente Menschen im Pride. Und es gab einen Artikel bei dem Freitag. Und ja, die haben gesagt, wir sind auch hier. Und ich war, ja, sehr beruhigt.
Ja.
Schön. Das heißt, du würdest sagen, durch das Internet hat man gelernt, dass nicht normal sein eigentlich auch normal ist.
Genau.
Und dadurch konnte erst quasi so eine Bewegung oder Vernetzung entstehen. Und dann
ja, also die Disability Rights Bewegung gibt es schon seit langem, aber diese bestimmte kleine, nischige Bewegungen, die wir jetzt haben, sind durch das mithilfe des Internets entstanden.
Klar.
Also vielleicht hatten sie gar keine Visibilität vorher, aber jetzt haben sie es schon und jetzt haben wir, keine Ahnung, neurodivergente Trans, Femme, Queer, Mega, Mensa, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung Bewegung. Und das ist auch super. Also es ist großartig, wenn man sich in dieser Welt nicht allein fühlt.
Voll. Du hast ja vorhin von deinen Noise-Canceling-Headphones berichtet, die dein Leben um einiges besser machen. Und gleichzeitig hast du eben auch gesagt, wenn es jetzt irgendwie um das Thema Digitales geht sozusagen, ist für neurodivergente Menschen eigentlich am besten, sie können einfach Dinge anpassen und so ihr Ding draus machen. Und ich hätte mich aber gefragt, ob es trotzdem vielleicht auch sowas wie so die digitalen Noise-Canceling-Headphones, also irgendwelche so assistiven Technologien gibt, die neurodivergenten Menschen das irgendwie leichter machen können, so den digitalen Raum zu navigieren.
Ja, gibt's schon. Also in Bezug auf Hardware gibt es Noise Cancelling Kopfhörer. Man kann ja auch krasse Sachen wie mit VR machen.
Mhm.
Wobei, ja, das ist auch ein bisschen exotisierend, also was die neurodivergente Erfahrung angeht. Also es gibt einen bedeutenden Unterschied zwischen meinem Gehirn und dem Gehirn von einer neurotypischen Person.
Mhm.
Aber es ist nicht so krass, wie manchmal in VR vorgestellt wird. Aber ja, also in Bezug auf Hardware würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass es sowas wie Noise-Canceling-Kopfhörer, aber mit den anderen Sinnen gibt, also sowas
ja.
für die Verarbeitung von Inputs gibt.
Mhm.
Aber das ist, also es ist krass problematisch auch, also die Vorstellung allein ist krass problematisch, weil ich, keine Ahnung, vielleicht mit einem, wie sagt man das, Helmet?
Helm.
Durch die Welt laufe und nichts von dieser Welt wahrnehme. Das ist auch ein Nebeneffekt von geräuschunterdrückenden Kopfhörern, also dass man nichts hört und dadurch entsteht eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber der Welt, die ja auch nicht gut ist. aber in Bezug auf Software gibt es viel. Wir fangen an mit dem normalsten Fall, also Voice to Text und Text to Voice, also umgekehrt.
Mhm.
Software gibt es. Ich weiß nicht ganz, ob es Open Source Alternativen gibt. Vielleicht ja, aber die ich kenne, sind proprietary.
Mhm.
Also in Word oder in Chrome das zu benutzen, damit es funktioniert mit der letzten Windows Update. aber es gibt ja auch
Windows Update.
Es gibt ja auch einfache Sachen in Bezug auf User Experience, zum Beispiel Light- und Dark-Modes zu haben für Webseiten oder Webseiten, die den Text simplifizieren, die alles ein bisschen, also direkt zum User geben, zum User-End geben.
Mhm.
Aufmerksamkeits- und Produktivitäts-Apps gibt es auch. Da hatte ich diese Inflow-App. Die hilft Menschen mit ADHS.
Mhm.
Es kostet zwar 4 Euro, glaube ich. Aber es hilft ja, neue Routinen zu entwickeln. Es hat ja auch andere Art, Informationen weiterzugeben. Das hat ganz viel mit Neurodivergenz zu tun.
Ja.
Es gibt, also soll ich das auflisten? Ich habe ja ganz schon viele Apps.
Ja, wir machen immer Shownotes, da können wir die total gerne damit aufnehmen am Ende.
Okidoki.
Oder du kannst aber auch gerne jetzt auch noch welche erwähnen, die du besonders gut findest. Oder
besonders spannend. Gut, also Tapi mag ich sehr, weil es hilft beim Stimmen. Also wenn ich irgendwas, also manchmal gibt es repetitive Bewegungen, die ich mache, die helfen mir mit Angst und so. Und dafür gibt es auch Fidget Spinners, aber die sehen ein bisschen merkwürdig aus. aber mit den Handy kann man haptische Reaktionen bekommen und das hilft ein bisschen tatsächlich durch die Tage. Aber vielleicht drei Alternativen, die ich benutze. Bionic Reading gab, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das highlightet den ersten Teil des Wortes und es hilft beim Lesen. Also ich lese ja mega gern mit diesen Bionic Reading Zeugs, aber ja, es ist auch ein Fall von Your Mileage May Vary, also andere Menschen helfen das gar nichts. Aber in Bezug auf Open Source gibt es openassistive.org, die eine Webseite ist, die ganz schon viele Open Source Software, Apps und so hat. Man kann das ja, man kann die eigene App auflisten. Und für GitHub-Users gibt es Write the Docs. Das fördert bessere Documentation Practices in Software.
Das fördern wir auch.
Aber auch für neurodivergente Menschen. Und das ist ganz schon toll.
Was mir noch eingefallen ist, wo mich deine Bewertung vielleicht interessieren würde, ist so, also ganz am Anfang musste ich spontan an Adblocker denken, als etwas, was wahrscheinlich super viele von uns nutzen. Offiziell, das darf man sagen. Das nutzen wahrscheinlich alle.
Das kann besser man schon so sagen, glaube ich.
Und gleichzeitig ist es ja was so eine Website verschlankt, weniger Daten, aber eben auch weniger Reize, oder? Also ist das auch was, wo du sagen würdest, das ist ein Tool, das neurodiversen Menschen hilft oder helfen kann und gleichzeitig halt auch allen anderen.
Absolut. Also wenn man eine neurodivergente Person ist, braucht man grundsätzlich einen Adblock für die Welt. Ja. Nicht nur für das Internet, aber auch ja für diese ganze Welt. Aber ja, also grundsätzlich schon. Also was macht Adblock? Also störende Sachen blockieren. Und das ist genau das Problem, das wir haben. Also du kannst ja aufpassen, also anpassen, was für Sachen reingehen oder nicht. Das sind Input-Probleme, Input-Verarbeitung-Probleme. Also in Informatik gibt es auch diese Begriffe von Input-Verarbeitung, Inputs und Outputs. Und wie ich das ausdrücken würde, ist in Bezug auf E-Mail zum Beispiel. Man hat Blacklisten und Whitelisten. Blacklisten von bestimmten E-Mails zu machen heißt, dass bestimmte E-Mail-Adressen blockiert werden. Und in Whitelisten werden nur also eine bestimmte Art von Adressen also erlaubt. Man braucht nicht nur Blacklisten für diese Welt, sondern auch Whitelisten, damit wir wissen, also was für Inputs verarbeitet werden können, grundsätzlich. Das ist ein Problem in der Informatik, das heißt Parsing, und auch für ArtistInnen.
Das heißt, bisher haben wir durch Adblock oder durch Noise-Canceling-Kopfhörer eine Blacklist quasi, und eigentlich bräuchten wir auch ein Pendant dazu, dass Whitelists für Reize machen.
Genau. Also was für Inputs werden genehmigt? Was für Sachen können wir? Also diese Software haben wir auch, wenn wir neurodivergente Menschen fragen. Also was kannst du einfach ertragen von dieser Welt? Was kannst du verarbeiten? Und die sagen ja das ja schon. Also zwar ganz laut manchmal. Aber ja, also es gibt bestimmte Sachen, die wir nicht haben und die wir nicht wahrnehmen können und ja, einfach uns fragen.
Ja. Was für unsere ZuhörerInnen sicherlich noch interessant ist, ist die Frage, was können eigentlich EntwicklerInnen tun, um frühzeitig auch an neurodivergente Menschen zu denken und da Barrieren abzubauen?
Das Erste, was man erkennen muss, ist, dass eine neurodivergente Person auch eine Person ist und nicht nur ein Werkzeug zur Verbesserung von Software um jeden Preis. In Special Circumstances, wo ich arbeitete, hatten wir bestimmte Fristen oder Deadlines, aber der Weg dorthin führt nicht über Zwang, Druck oder den Aufbauen von Ängsten. Crunch-Timed ist nur dann machbar, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet und ihre Gänze kennt. Neurodivergente Menschen können sehr produktiv sein, obwohl ich diesen Begriff überhaupt nicht mag. Aber innerhalb eines Entwicklungsteams kann jede einzelne Person zu ihrem Besten gebracht werden, indem man sie als Individuum versteht. Zu fragen, was für die Person im Moment funktioniert, was besser gemacht werden kann, ob es bestimmte Dinge gibt, die sie gerne hätte, und ihre Arbeit am besten zu machen, funktioniert. Diese Dinge sind sehr unterschiedlich. Manche Menschen hassen es, ins Büro zu gehen. Andere mögen die Struktur, die es mit sich bringt. Es gibt keine allgemeingültige Lösung, aber aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, ich habe noch nie etwas so Schönes erlebt wie einen Menschen, der er sie selbst ist, der akzeptiert wird und sich so verstanden fühlt, wie er sie ist. Eine Folge davon ist, dass er sie das, was er sie tun möchte, hervorragend macht, ungeachtet gesellschaftlicher Umstände. Ein schöner Nebeneffekt, wenn man wie ein Mensch behandelt wird.
Das ist ein sehr gutes Abschlusswort für unser Gespräch, Giancarlo. Ja, sagen wir erstmal ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns hier so grundlegende, aber auch so konkrete und spezielle Dinge erklärt hast. Ich habe für meinen Teil sehr viel gelernt.
Ja, ich auch. Vielen Dank.
Ja, genau. Und vielleicht dann nochmal zusammenfassend an alle Menschen, die sich den Podcast hier anhören und die vielleicht auch Software entwickeln oder auch nicht nur Software, aber auch andere Dinge entwickeln. Denkt doch nochmal mehr an neurodivergente Menschen und fragt die doch mal, was die eigentlich brauchen und was die gerne hätten. Und genau, wie gesagt, die Liste an so guten Tools für neurodivergente Menschen, die packen wir mit in die Shownotes, sowie natürlich auch einen Link zu dem Verein, in dem Giancarlo aktiv ist. Und genau, hast du noch was zu sagen, Paul?
Nee, ich bin nur total bestätigt in dem Open-Source-Gedanken. Ich denke die ganze Zeit schon darüber nach, dass diese Anpassbarkeit und ja, dass das einfach etwas ist, was so Open-Source lebt quasi. Also voll. Nicht nur, also im besten Fall sind natürlich die GUIs, die gebaut werden und die ganzen die Software, die Webseiten von den Nutzern anpassbar, aber im schlimmsten Fall muss man halt an den Code ran und dann ist es natürlich gut, wenn das Ganze Open Source ist. Also ich denke dann immer, das ist dann die letzte Möglichkeit quasi. Wenn ich es nicht in der GUI anpassen kann, dann muss ich halt selber ran, was natürlich nicht alle können oder müssen sollten, aber es ist zumindest was. Also das finde ich schon, das freut mich dann irgendwie einfach, dass man das dann kann.
Total. Ja, dann bleibt uns noch zu sagen, bis zur nächsten Folge.
Folgt uns am besten in der Podcast-App eurer Wahl oder auf Mastodon. @prototypefund@mastodon.social. Bis bald.